Hey, schön, dass du beim Gutshauspod gelandet bist.
Wir sind's, Ralf und Tobias.
Bei uns geht die neue Season gerade erst wieder los.
Es warten nicht nur neue Folgen über Gutshäuser oder Perspektiven von Experten auf euch, sondern etwas später im Jahr kommt auch nochmal so richtig Wind in die Segel.
In neue Segel. Was das zu bedeuten hat, das erfahren wir ein bisschen später im Jahr. Doch was haben wir noch vor? Wir wollen unsere Beiträge gerne werbefrei laufen lassen. Wenn ihr das auch wollt, brauchen wir eure Unterstützung. Denn so ein Podcast produziert sich nicht einfach so von alleine. Es braucht Zeit, Recherche, Geld, Fahrten, was auch immer. Das ist ganz klar. Und ihr könnt unsere Arbeit jetzt unterstützen unter
paypal.me/gutshauspod.
Genau, also unter paypal.me/gutshauspod. Und jetzt wünschen wir dir auf jeden Fall ganz viel Spaß bei der folgenden Folge.
Bis bald.
Und das ist gerade auch in Regionen, wo das aus historischen Gründen so nicht mehr da ist oder diese Strukturen einfach ein Stück weit zerstört worden sind, gesellschaftliche Strukturen, dieser Ortskern, dieser Gutshof, der einen Anker bietet, der Begegnung ermöglicht für die Menschen, der Wissenstransfer ermöglicht, der so ein Fokuspunkt sein kann, dass sowas wirklich wieder aufgebaut wird, flächendeckend, dass man diesen Wert dessen, was schon da ist, was irgendwann mal geschaffen worden ist, dass man den wieder in die Sichtbarkeit bringt. Da müssen wir den Fokus verschieben und das wirklich in Wert setzen, was schon da ist. Wo können wir eigentlich hinkommen? Was braucht es eigentlich wieder? Was bedeutet gesellschaftlicher Zusammenhalt? Heute, glaube ich, wichtiger denn je.
Du hörst den Gutshauspod. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
Für diese neue Folge des Gutshauspods sind wir mit einer der profiliertesten Stimmen für Umwelt- und Klimaschutz in Deutschland verabredet. Als Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe setzt sie sich für saubere Luft, den Schutz unserer Lebensgrundlagen und die politischen Rahmenbedingungen ein, die einen wirklichen Wandel ermöglichen. Doch was genau hat das mit Gutshäusern zu tun? Auf den ersten Blick vielleicht nicht viel, auf den zweiten eine ganze Menge. Denn Gutshäuser stehen nicht nur für Geschichte und Architektur, sondern auch für Fragen der nachhaltigen Entwicklung. Wie gelingt Sanierung im Bestand? Wie erhalten wir unsere Kulturlandschaften und wie lassen sich Denkmalschutz, Klimaschutz und die Zukunft im ländlichen Raum zusammendenken? Gemeinsam mit Barbara Metz werfen wir heute einen Blick auf genau diese Schnittstellen und fragen uns, was wir voneinander lernen können. Wir sind in Berlin verabredet. Schön, dass wir bei dir sein dürfen. Herzlich willkommen im Gutshauspod.
Schön, dass ihr da seid.
Liebe Barbara, du stehst an der Spitze eines bundesweit sehr bekannten Vereins. Wie kamst du zur Deutschen Umwelthilfe? Standen der Umwelt- und Klimaschutz schon immer im Vordergrund deines beruflichen Tuns?
Tatsächlich komme ich aus einer Politikerfamilie. Mein Vater war Umweltpolitiker der CSU und hat damit natürlich schon sehr viel politische Diskussionen ganz früh mit nach Hause gebracht. Und er war auch Förster und hat uns die Lebensgrundlagen gezeigt. Und ich glaube, dadurch habe ich auch verstanden, worum es bei seiner Arbeit geht oder jetzt eben auch bei der Arbeit der Deutschen Umwelthilfe, dass wir das schützen, was unser Leben letztendlich auch ermöglicht. Und deswegen bin ich dann schon während des Studiums in diese Richtung gegangen, habe mich mit Umweltpolitik auseinandergesetzt, habe dann eben auch schon von der Deutschen Umwelthilfe erfahren. Ich habe am Bodensee studiert, dort hat die Umwelthilfe ihr Ursprungsbüro und bin dorthin gegangen und habe dann auch direkt ein Angebot bekommen, mitzuarbeiten. Seit 17 Jahren mache ich das jetzt.
Viele kennen ja die Deutsche Umwelthilfe aus der Klimapolitik oder aus der Verkehrsdebatte. Doch Kulturlandschaften, historische Gebäude, ländliche Entwicklung, passt es in den Aufgabenbereich der Deutschen Umwelthilfe?
Ja, denn das hat sehr viel mit Klimapolitik, wobei wir machen auch Naturschutz- und Umweltschutzpolitik, zu tun. Denn ich beschäftige mich sehr viel zum Beispiel mit dem Gebäudebestand. Und der Gebäudebereich hat ja klimaschutztechnisch schon 4-mal die Klimaziele verfehlt. Und da finden wir schon direkt die Schnittstelle. Was hat eben das Gebäude mit dem Klima zu tun? Die Frage ist, wie wird das Gebäude gebaut? Wie wird das Gebäude saniert? Wie wird es am Ende auch betrieben? Welche Energien werden dort eingesetzt? Und wie viel davon brauche ich eigentlich? Hat natürlich was mit dem Klimaschutz zu tun. Insofern, ja, gerade der Gebäudebestand oder auch die ländlichen Räume und die Frage, wie wird CO2 gebunden, indem wir nachhaltig bewirtschaften, das ist am Ende des Tages natürlich auch Klimaschutz.
Nun sprechen wir in unserem Podcast auch immer von der Kulturlandschaft, also ein relativ umfassender Begriff. Wie versteht die Deutsche Umwelthilfe diesen Begriff der Kulturlandschaft? Siehst du historische Gebäude wie Gutshäuser als Teil einer schützenswerten Kulturlandschaft, auch im Sinne von Umwelt- und Klimaschutz?
Auf jeden Fall. Gerade Gutshäuser stellen ja Ankerpunkte dar, und zwar auch insbesondere soziale Ankerpunkte. Und ganz wichtig, glaube ich, in dem Kontext ist zu verstehen, dass man soziale Fragen nicht entkoppeln darf von umwelt- oder klimapolitischen Fragen. Und da kommt es am Ende auch zusammen. Das Gutshaus, was möglicherweise wieder betrieben wird, was möglicherweise modellhaft betrieben wird mit bestimmten Methoden, die Flächen bearbeitet werden, das Gebäude sensibel, regional passend saniert wird, ist eben Teil einer gesellschaftlichen Diskussion. Und man kann daraus was lernen, dort können Menschen zusammenkommen. Deswegen glaube ich, gehört natürlich das Gebäude zur Kulturlandschaft, genauso wie die Ackerflächen, der biologisch angebaute Garten, der nachhaltig bewirtschaftete Wald oder auch das naturbelassene Oberflächengewässer.
Was bedeuten denn Kulturlandschaften aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe? Sind sie auch Teil von Umwelt- und Naturschutz?
Sie müssen Teil von Umwelt- und Naturschutz sein, denn sie sind sozusagen ja genau das, was Kulturlandschaft gestaltet. Insofern kann man das nicht auseinanderdividieren. Wir müssen, und das ist natürlich die komplexe Aufgabe beim Umwelt- und Klimaschutz, ganzheitlich denken. Wir müssen alles mit einbeziehen. Wenn man immer nur separat auf Dinge blickt, dann geht es in die falsche Richtung. Davon bin ich auch überzeugt, und es zeigt eigentlich auch die Vergangenheit, sondern wir müssen soziale, klimapolitische, umweltpolitische Aspekte, gesellschaftliche Aspekte mit einbeziehen. Es hat viel mit den Menschen dort zu tun. Man kann auch nichts einfach umsetzen, ohne die Leute mitzunehmen. Die Menschen müssen verstehen, was ist der Vorteil vielleicht auch für mich, warum ist es vielleicht so besser, um Dinge dann eben auch umsetzen zu können und auch nachhaltig umsetzen zu können.
Der nächste Fragenkomplex, der zielt so ein bisschen auf Klimaschutz und Bestand. Alte Gebäude wie Gutshäuser zu erhalten, bedeutet ja auch, Ressourcen zu schonen, statt neu zu bauen. Wird denn dieser Beitrag zum Klimaschutz deiner Meinung nach ausreichend gesellschaftlich gewürdigt?
Ich kämpfe schon sehr lange dafür, dass sich der Fokus gerade bei den Gebäuden und beim Bauen verändert, und zwar wegbewegt vom Neubau rein in den Bestand. Deutschland ist gebaut. Es gab eine Zeit, wo es nicht so war. Und deswegen hat man sehr stark den Fokus gelegt auf den Neubau. Jetzt ist aber die Zeit gekommen, um in den Bestand zu blicken und wirklich Gebäude auch zu erhalten. Das hat auch kulturelle Gründe, aber das hat natürlich auch klimapolitische und ressourcenpolitische Gründe. Denn alles, was in so einem Gebäude steckt, wurde schon mal produziert. Das heißt, da stecken CO2-Emissionen drin, die sogenannte graue Energie. Also die Energie, die man aufgewendet hat, um dieses Bauprodukt eben mit herzustellen.
Die nächste Frage kann man direkt anschließen. Wiederaufbau und Wieder- und Weiternutzung statt Abriss und Neubau. Wie lässt sich denn der ökologische Wert denkmalgeschützter Häuser oder alter Häuser kommunizieren, auch in Bezug auf die graue Energie, die du angesprochen hast, auf Ressourcenschonung und CO2-Einsparung? Wo ist denn da nochmal ein weitergehender Wert denkmalgeschützter Gebäude?
Wir wollen, dass die Lebenszyklen von Gebäuden betrachtet werden und dass die eben auch entsprechend mit abgebildet werden müssen. Gerade zum Beispiel, wenn auch alte Gebäude abgerissen werden und neue gebaut werden. Das geht in Deutschland relativ einfach im Moment. Genehmigungsfrei kann man das tun. Wir wollen, dass das zum Beispiel genehmigungspflichtig wird. Und bei denkmalgeschützten Gebäuden, die können Gott sei Dank ja nicht ganz so einfach abgerissen werden. Wobei auch dafür gibt es Beispiele, wo genau das natürlich auch passiert ist. Dass da eben diese Lebenszyklusbetrachtung, dass es vorangestellt werden muss, dass es eine sogenannte Ökobilanzierung gibt, die überhaupt mal sichtbar macht, was steckt an Ressource, was steckt an grauer Energie entsprechend in so einem Gebäude drin, und dass auch unsere Bauordnung Maßnahmen oder Regularien findet, die es begünstigen, dass ich ein altes Gebäude erhalte, egal ob jetzt denkmalgeschützt oder nicht, dass es das erleichtert zu sanieren, zu modernisieren und zu erweitern. Das ist im Moment leider nicht der Fall. Es ist oft sehr, sehr schwierig, und dadurch kostet es mehr Zeit, dadurch kostet es mehr Geld, und vielen Menschen erscheint es dann einfacher zu sagen, na, dann baue ich einfach neu, reiß das Alte ab. Da müssen wir den Fokus verschieben und das wirklich in Wert setzen, was schon da ist.
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat, glaube ich, diesen Zusammenhang mit der grauen Energie auch schon mal angesprochen. Kannst du den Begriff vielleicht nochmal für die Zuhörenden erläutern, was genau der Gedanke dahinter ist?
Genau, graue Energie bedeutet, dass ein Gebäude wird hergestellt aus bestimmten Bauprodukten, der Ziegel wird hergestellt, dafür brauche ich Energie, die fließt in dieses Produkt, dann wird es gebaut und dann ist das CO2 darin gebunden. Wenn ich dieses Gebäude zurückbaue, das wieder zerstöre, im Zweifel Dinge verbrenne oder deponiere, dann setzen die Energie, die für die Produktion eingesetzt worden ist, wieder frei und sie landen in der Atmosphäre. Ganz abgesehen davon gehen natürlich auch Ressourcen verloren. Die sind unwiederbringlich verloren. Wir setzen uns auch dafür ein, dass es eine richtige Kreislaufwirtschaft von Bauern gibt. Das haben wir in Deutschland noch nicht wirklich. Dass nämlich im Vorfeld, wenn jetzt wirklich abgerissen werden muss, man in dieses Gebäude reingeht und man schaut, was ist denn noch erhalten? Was kann ich denn wieder einsetzen? Weil dieses Wiedereinsetzen, das Weiternutzen, das ist natürlich Kreislaufwirtschaft. Und wenn das nicht geht, dann tatsächlich ein hochwertiges Recycling hinzubekommen, also dass der Ziegel wieder zum Ziegel wird oder das Fenster wieder zum Fenster. Ganz so einfach, wie ich es gerade sage, ist es am Ende des Tages nicht, aber auch da gibt es natürlich Ansätze.
Ist es ein Feld, das die Deutsche Umwelthilfe auch aktiv unterstützt oder ausbauen möchte?
Wir arbeiten in diesem Bereich seit 2014 sehr intensiv. Ich habe das Thema bei der Deutschen Umwelthilfe aufbauen dürfen und wir beschäftigen uns gerade sehr aktiv mit der Kreislaufwirtschaft im Bau und genau das meint das am Ende, dass es eben diesen Fokus in den Bestand gibt, dass es den Erhalt von Ressourcen gibt, dass wir Bestandsgebäude erhalten, modernisieren, erweitern und sanieren. Da haben wir einen sehr, sehr konkreten Fokus drauf gelegt, weil wir festgestellt haben, erstens ist es was Politik gerade gerne verwendet als wir bauen jetzt in Zukunft einfach nachhaltig und damit haben wir alle Probleme gelöst. Da wollen wir natürlich genau wissen, und wie sieht das denn eigentlich aus? Weil im Moment haben wir die Situation so flächendeckend in Deutschland leider noch nicht. Wir setzen uns eben für diese Frage der Kreislaufwirtschaft, was bedeutet das eigentlich? Die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie wurde letzte Legislatur erarbeitet, ist jetzt dann auch wieder Thema. Da setzen wir uns natürlich auch intensiv für ein.
Viele Gutshäuser werden ja heute ökologisch saniert, sie werden bewahrt, die Substanz wird bewahrt. Sie beziehen oftmals auch regionale Kreisläufe, von denen du gesprochen hast, mit ein. Und das finden wir halt auch immer wieder, wenn wir durchs Land fahren und die Gutshäuser besuchen. Und wir würden es halt immer auch mit dem Begriff umschreiben, mit einer gewissen Weitsichtigkeit, die die Akteure da haben. Und da würde ich ganz gerne nochmal fragen, ist es auch Teil der Strategie der Deutschen Umwelthilfe, auch eine nachhaltige Entwicklung im ländlichen Raum voranzubringen? Also ist ja mehr als Umweltschutz eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Wir als Akteur sind ja sehr auf einer Bundesebene unterwegs. Wir machen auch viel auf europäischer Ebene. Was unser Hauptfokus ist, ist, dass wir die politischen Rahmenbedingungen mit verändern, damit eben die regionale Wertschöpfung, die regionale nachhaltige Entwicklung begünstigt wird. Und eine Sache, die wir da gemacht haben, war eben in der Reihe der Klimaklagen, die wir geführt haben, die Klimaklage zu dem Sektor LULUCF. Das ist sicherlich erklärungsbedürftig, nicht jeder kennt den Begriff. Das bedeutet, dieser Sektor, der dafür verantwortlich ist, CO2 zu binden. CO2 kann gebunden werden in Mooren, in Wäldern, eben in nachhaltig bewirtschafteten Flächen. Wir haben geklagt, weil wir festgestellt haben, dass die Ziele, die die Bundesregierung sich da gesetzt hat, nicht erreicht werden. Und das Gericht hat uns Recht gegeben und ein Urteil gesprochen. Die Bundesregierung muss also entsprechend nachbessern. Dieses Urteil ist rechtskräftig, weil die damalige Umweltministerin Steffi Lemke keine Revision dagegen eingelegt hat. Die neue Bundesregierung muss jetzt also Maßnahmen auf den Weg bringen, die dafür sorgen, dass diese CO2-Bindung stattfindet. Das ist eine Chance, dass genau diese Maßnahmen, die jetzt wirklich in der Fläche, letztendlich muss es ja in der Kommune, in der Stadt, in der Gemeinde umgesetzt werden, dass das natürlich begünstigt, wenn Menschen mit Ideen kommen, zum Beispiel einen Gutshof wieder zu beleben, die Flächen ökologisch zu bewirtschaften, nachhaltige Waldbewirtschaftung auf den Weg zu bringen, dass es dann möglicherweise auch Fördertöpfe dafür gibt. Insofern, ja, beschäftigen wir uns mit der Frage, wir sind jetzt weniger der Verband, der in der Fläche unterwegs ist, sondern wir sind der Verband, der auf einer bundespolitischen Ebene diese Rahmenbedingungen eben stark verändern will. Und natürlich kommen wir gerne mit Expertenwissen und Vorschlägen mit dazu. Lösungsvorschläge machen wir, das ist unser Grundprinzip. Wir beklagen nicht nur, sondern wir haben auch Lösungen anzubieten.
Unser nächster Fragenblock ist Tourismus, Regionalität und Umweltverträglichkeit. Wie kann sanfter Tourismus rund um Gutshäuser und ländlichem Kulturerbe umweltgerecht gestaltet werden?
Ich denke, es braucht entsprechende Angebote. Gutshäuser bieten sich wahrscheinlich ja auch an, zum Beispiel als Bildungseinrichtung so ein Stück weit auch mit zu fungieren, um da entsprechend Besucher auch anzulocken und zu sagen, wir haben hier ein Angebot, wo eben auch jemand, der nicht befreundet ist mit dem Hausherrn oder der Hausherrin, da entsprechend aufs Gelände kommen kann und vielleicht so eine modellhafte Bewirtschaftung auch mal kennenlernen kann. Und dann, glaube ich, geht es auch darum, dass man natürlich mit den Menschen, die in dieser Region leben, zusammenarbeitet und Werbung dafür macht, dass Angebote geschaffen werden, zum Beispiel, dass in der Unterkunft auch regionale Nahrungsmittel zur Verfügung gestellt werden, dass man Möglichkeiten schafft, da vielleicht auch anzureisen, ohne dass es den eigenen PKW braucht, dass man einfach ein Bewusstsein dafür schafft, was bedeutet Nachhaltigkeit denn in einem ganzheitlichen Sinne. Das geht eben von Nahrungsmitteln über die Mobilität und das, was konsumiere ich dann vor Ort, wenn ich als Touristin, als Tourist da unterwegs bin, auch darauf aufmerksam zu machen.
Gibt es hier Projekte oder Ideen, die die Deutsche Umwelthilfe unterstützt oder anregt vielleicht?
Wir haben keine konkreten Tourismusprojekte, die wir unterstützen oder wo wir sagen, genau das muss getan werden. Ich glaube, da gibt es viele Verbände, die das gut können, vielleicht auch die Umweltverbände, die vor Ort dann tätig sind, jeweils in den Regionen oder auch die Landschaftspflegeverbände. Auch da gibt es sehr viele, gerade im Osten von Deutschland sind die sehr, sehr aktiv und machen da eben auch Angebote oder informieren eben auch über Möglichkeiten.
Was glaubst du, wie kann man den ländlichen Raum stärken, ohne ihn zu industrialisieren?
Ich glaube, man muss die Menschen mit einbeziehen. Das, was in diesem Zuge dieser Industrialisierung passiert ist, ist ja, dass eine Entfremdung stattgefunden hat der Menschen vom Boden, den sie bewirtschaftet haben, dass man das sozusagen entkoppelt hat. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Das ist ja auch das, was ich ganz am Anfang jetzt gesagt habe, warum mache ich eigentlich Umweltschutz? Weil ich irgendwann mal über meinen Vater als Förster kennengelernt habe, warum schützen wir denn diese Umwelt, diese Natur? Wenn ich das entkopple, wenn ich auch den Kindern nicht mehr beibringe, was bedeutet eigentlich Natur, das nicht erlebbar mache, dann ist es ganz schwer zu überzeugen, dass man vielleicht auf bestimmte Dinge verzichtet oder sie anders gestaltet. Und natürlich auch dieses Profitieren dann vom eigenen Boden, was wir früher natürlich hatten, dass der Bauer und die Bäuerin, die Landwirte haben profitiert von dem Boden, den sie bewirtschaftet haben. Und das hat man dann möglichst so getan, dass dieser Boden auch ganz, ganz lange diese Früchte tragen kann und ihn eben nicht völlig ausgelaugt hat. Und ich glaube, das ist eben der Punkt. Wir müssen die Menschen wieder zum Boden bringen. Wir müssen Akzeptanz schaffen über Beteiligungsformate. Das stimmt für die Landwirtschaft, das stimmt auch für die Erzeugung erneuerbarer Energien, damit das eben naturverträglich im Einklang mit den Menschen und der Natur vor Ort stattfindet.
Da sprichst du einen ganz wichtigen Gedanken an. Viele ehemalige Gutsareale sind von intensiver Landwirtschaft umgeben. Und vor allen Dingen in Ostdeutschland haben wir diese Großstrukturen in der Landwirtschaft, die Großagrarier. Wie kann man da eine Balance finden zwischen Nutzung und Naturschutz? Und können historische Gutshäuser da vielleicht auch ein Impulsgeber sein?
Ich denke auf jeden Fall. Ich glaube, sie sind sogar entscheidend, gerade in diesen Agrarwüsten, würde ich sie sogar mal nennen, dass man einzelne Gutshäuser hat, die entweder bewirtschaftet sind, die man dann auch natürlich modellhaft bewirtschaften kann, oder wenn man sie verpachtet, bestimmte Auflagen für die Bewirtschaftung natürlich machen kann, wie eine ökologische Bewirtschaftung. Das kann man im Übrigen natürlich dann auch Kirchen, die viele Flächen besitzen, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie viele die in Ostdeutschland haben, aber gilt vielleicht rauszufinden. Und natürlich auch die Kommunen, also die Flächen, die wirklich in staatlicher Hand sind, dass man auch dort natürlich dann Werbung macht, dass entsprechende Auflagen gemacht werden. Natürlich geht das nicht bei privatem Grund, aber auch da kann man natürlich Impulse geben, wie kann es denn eigentlich anders gehen? Und auch wenn Gutshöfe unbewirtschaftet sind, sie zu erhalten in dieser unbewirtschafteten Form, weil die natürlich wie kleine Inseln sein können in dieser Agrarwüste, wo viel Biodiversität mit da ist. Gerade Natur ist ja so ein bisschen der Mut zum nicht alles perfekt haben wollen. Ne? Dieser gezirkelte Garten, da ist vielleicht nicht so viel Biodiversität zu finden, aber so eine alte Mauer, die mit Rissen ist oder ein alter Schuppen, das sind natürlich richtige Oasen für Kleintiere, für Igel und alles mögliche andere, dass man auch das, solange es nicht bewirtschaftet ist, tatsächlich auch erhält und nicht einfach wegmacht, weil es vielleicht hübscher ist, wenn da kein altes, brüchiges Gebäude steht.
Wenn wir mal bei den intensiv genutzten Agrarflächen bleiben, wie siehst du die Rolle von großen Flächeneigentümern beim Schutz von Natur und Boden. Auf die wird es ja dann letztlich ankommen.
Genau, ich glaube eben, dass man gerade die, die man erreichen kann, weil sie eben eine Gemeinwohlorientierung mithaben müssen, wie Kommunen, die ihre Flächen natürlich so betreiben müssten, damit alle davon profitieren können, oder eben Kirchen, die Flächen besitzen oder andere Einrichtungen, dass man die zuallererst anspricht und nochmal deutlich macht, welche Verantwortung man eben mit diesen Flächen hat, nämlich nicht nur eine kurzfristige Profitmaximierung im Blick zu haben, was kann ich möglichst schnell aus dieser Fläche rausholen, sondern das wirklich nachhaltig zu betreiben und damit auch zu zeigen, dass es auch wirtschaftlich gehen kann. Und dann natürlich auch die privaten Grundstückseigentümer und Flächeneigentümer anzusprechen. Ich bin auch ein großer Fan davon, sie unter Druck zu setzen, also Zivilgesellschaft zu mobilisieren und sagen, wir erwarten auch Verantwortung bei denen, die privat davon profitieren, eine entsprechende Bewirtschaftung zu machen. Und da gibt's viel Potenzial in unserer Gesellschaft, wenn man deutlich gemacht hat, warum machen wir das denn eigentlich? Was ist eigentlich das Problem dabei, wenn diese Flächen komplett ausgelaugt sind? Solange sie so bewirtschaftet werden, kann man natürlich auch, wenn man jetzt, sag ich mal, ein Gutshaus hat oder Flächen hat, die anders bewirtschaftet werden, die natürlich auch ökologisch abschirmen gegen diese industrialisiert bewirtschafteten Flächen, indem da entsprechende Hecken als Barrieren zum Beispiel auch gepflanzt werden. Also auch da gibt es natürlich Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass eben dieser Eintrag vielleicht auch von Pestiziden und anderen Düngemitteln, die man auf der eigenen Fläche so nicht haben will, dass der eben nicht so stark stattfindet.
Aber was kann man jetzt als Betreiber eines Gutshauses tun, um aktiv zur Biodiversität, von der du ja auch gesprochen hast, beizutragen? Oder wie könnte eine ökologische Nutzung ehemaliger Gutsflächen aussehen? Gibt es da Beispiele, vielleicht so Best Practice?
Es gibt natürlich Gutshöfe, die schon Modellhöfe sind, wo man sich sicherlich einiges abschauen kann. Da bin ich natürlich nicht die Expertin, da sind es natürlich diejenigen, die diese Gutshöfe schon betreiben, aber natürlich gibt es immer so ein paar Ideen, die man da mitbringt. Und das ist zum Beispiel das Gut Kleppelshagen der Deutschen Wildtierstiftung in Mecklenburg-Vorpommern oder auch das Gut Herbigshagen der Heinz-Sielmann-Stiftung in Südniedersachsen. Da, glaube ich, nutzt es natürlich auch, wenn man eine Vernetzung hat, um voneinander zu lernen. Sicherlich sind ja die Gegebenheiten je nach Standort auch unterschiedlich und auch die Maßnahmen, die man entsprechend auf den Weg bringen kann. Ganz klar ist aber, dass eine nachhaltige Bewirtschaftung eben auch bedeutet, dass man bestimmte Flächen auch mal nicht bewirtschaftet. Und ich glaube, das ist einfach Teil davon. Das ist dann egal, ist es ein Feld oder ein Acker oder ist es vielleicht auch ein Wald. Ich habe mir auch verschiedene Wälder in Deutschland schon angeschaut. Wie werden die eigentlich bewirtschaftet? Und es ist jetzt nicht so, dass man alles machen muss, wie Herr Wohleben sagt, also gar nichts mehr grundsätzlich machen darf. Man denke, ich muss ja Land auch bewirtschaften dürfen, um das wirtschaftlich betreiben zu können, aber eben sensibler. Und da auch bestimmte Bereiche ab und zu mal sich selbst zu überlassen für einen bestimmten Zeitraum. Der ist in der Natur vielleicht länger, als wir das als ungeduldige Menschheit immer intuitiv fühlen. Da, glaube ich, muss man hinkommen.
Neben den Großstrukturen intensiver Landwirtschaft ist eine der Herausforderungen oder eine weitere Herausforderung der Ausbau der erneuerbaren Energien, speziell der Windenergie. Das ist eine Sache, die uns immer wieder auch mal begegnet. Und da brechen denn auch Konfliktlinien auf oder kommen da zutage? Wie beurteilten die Deutsche Umwelthilfe den Vorwurf, dass der Windkraftausbau vielerorts ohne Rücksicht auf kulturelles Erbe und historische Landschaftsstrukturen passiert?
Ich glaube, das ist so ein klassisches Beispiel dafür, wie man es eigentlich nicht machen soll. Also wie Klimaschutz gegen jetzt andere Interessen, soziale, gesellschaftliche, auch ökologische Interessen ausgespielt wird. Das geht eben darum, Menschen zu beteiligen und wenn irgendwie möglich eben auch an der Erzeugung der erneuerbaren Energien zu beteiligen. Also ein Windrad muss nicht zwingend von einem Großprojektierer betrieben werden, sondern es kann auch von einer Gemeinde betrieben werden, sodass unmittelbar alle Menschen, die da leben, davon profitieren können. Das ist schon mal der erste Punkt. Dann wird Akzeptanz dafür geschaffen, dass nicht irgendjemand in diese schöne Landschaft irgendwas reinbaut und ich habe am Ende des Tages nichts davon, finde das vielleicht noch nicht mal schön und habe auch noch Angst, dass Lärm macht und so weiter. Ich glaube, da ist wirklich der Schlüssel Beteiligung von Menschen. Und natürlich eine Berücksichtigung dessen, dass man das nicht unbedingt in die natursensibelsten Flächen hineinbaut. Da wird es natürlich aber auch oft genutzt als Grund, irgendwas verhindern zu wollen. Wir brauchen die Energiewende, wir brauchen die Windenergie in Deutschland, um wirklich zu dekarbonisieren, die Klimaziele zu erreichen. Ein anderer Punkt ist aber auch, dass man mehr PV-Energie in Deutschland noch erzeugen kann und muss. Und auch da kommen wieder die Gebäude ins Spiel. Ich will jetzt nicht sagen, dass man sämtliche Gutshausdächer mit Solar-PV-Anlagen bestücken muss, aber vielleicht Teilflächen davon durchaus dafür in Frage kommen oder dann eben auch in den Städten und Gemeinden diese Dachflächen vielleicht auch nicht gerade von den denkmalgeschützten Kirchen nutzen muss. Aber da gibt es genug andere, die unbelegt sind und auch darüber natürlich diesen Ausgleich schaffen muss und kann, erneuerbare Energien zu produzieren.
Ich will mal auf die Flächenziele, auf die politisch festgesetzten Flächenziele zu sprechen kommen. Braucht es da vielleicht ein bisschen mehr Ausgewogenheit? Sind politisch festgesetzte Flächenziele und prozentuale Anteile vielleicht auch hier und da zu unflexibel?
Ja, ich glaube, das ist eine Diskussion, die schon lange geführt wird und natürlich sehr kontrovers geführt wird. Das ist, glaube ich, keine ganz einfach zu lösende Aufgabe, weil man braucht natürlich bestimmte Flächenziele, die als Zielsetzung mit da sind, damit wir Energiewende weiterkommen. Und gleichzeitig denke ich auch, dass es gerade im Osten von Deutschland viel Widerstand ausgelöst hat, wie es dann umgesetzt worden ist. Und das eben so weit führt, dass auch Leute sagen, und ich finde das auch alles ganz hässlich und so weiter. Also da kommt, glaube ich, wahnsinnig viel Emotionalität dazu, die gar nicht unbedingt so rational ist. Also man ist dann grundsätzlich dagegen, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass es auf eine Art und Weise umgesetzt worden ist, die einem selber eben nicht gefällt oder wo man sagt, das wurde mir einfach vor die Nase gesetzt. Ich glaube, wir müssen gar nicht so viel über die Flächenziele am Ende des Tages diskutieren, wenn wir es schaffen, dass wir die Menschen mitnehmen, Akzeptanz herstellen, transparentere Prozesse haben in der Entwicklung, wo wird denn am Ende so ein Windrad tatsächlich aufgebaut und wie können Menschen sich daran beteiligen, dann glaube ich, ist dieses Problem, ich bin mir nicht sicher, ob wir es wirklich darüber lösen können, wenn wir an der Stelle ansetzen, sicherlich in Teilen schon, aber das wird alleine die Lösung, glaube ich, nicht bringen können.
Wir sprachen ja schon von den großagrarischen Strukturen und ich glaube, das Problem ist dann auch dieses massenhafte Auftreten von Windenergieanlagen. Und wir haben in Ostdeutschland vor allen Dingen, da ist der Vorwurf im Raum, wir haben es zu tun mit weitgehend anonymen Großagrariern, die eben auch noch nicht mal regional ansässig sind und die dann eben auch vielfach ihr Land dazu nutzen, solche Windenergieanlagen aufzustellen. Und das wäre jetzt aus meiner Sicht, aus unserer Sicht auch das Gegenteil von Regionalität und Beteiligung.
Exakt, genau das ist das Problem. Ich war letztens erst in dem Planspiel, wo es genau um diese Frage ging. Wie findet man denn da eigentlich diesen Kompromiss? Dass eben genau das nicht passiert, dass man die Flächen dann nutzt, ungeachtet dessen, was der Rest der Menschen, die dort in dieser Region leben, eigentlich wollen und brauchen, da hinsetzt, sondern dass es da eben auch diesen Prozess von Kommunikation und Beteiligung geben muss, um gute Lösungen zu finden. Ohne das werden wir da auch nicht weiterkommen. Da verhärten sich, wie wir gerade auch erleben, die Fronten. Da kämpfen dann Menschen, die ökologisch interessiert sind, gegen Menschen, die die Energiewende voranbringen wollen. Und ich glaube, da kann man eben auch so ein bisschen abpuffern, indem, und dafür kämpfen wir und dafür kämpfe ich sehr intensiv, auch noch ein stärkerer Fokus auf die dezentrale Erzeugung erneuerbarer Energien gelegt wird. Wir sehen gerade eine Tendenz, dass man eben diese zentralen Großstrukturen möchte. Die Volkswirte sagen, das ist auch alles viel günstiger. Meiner Ansicht nach eine Milchmädchenrechnung, weil all das private Kapital, was vielleicht ja auch in so eine PV-Anlage, die ich mir aufs eigene Dach baue, reinfließt, das geht mir ja auch dann verloren für die Energiewende, wenn ich das nicht auch begünstige und tatsächlich auch nochmal stärker fokussiere. Deswegen glaube ich, ist das auch Teil dieser Lösung, dass wir die dezentrale Erzeugung erneuerbarer Energien wirklich stärker in den Fokus rücken und nicht weiter auf diesem Pfad, der sich eben ja auch schon zeigt, diese zentralen Großstrukturen zu begünstigen, weitergehen. Und das ist natürlich was, das wird jetzt mit einer neuen Bundeswirtschaftsministerin, die dafür zuständig ist, Katharina Reiche, da hoffen wir natürlich, dass wir da auf offene Ohren treffen.
Gibt es denn aus deiner Sicht Kriterien, wann und wo Windkraftanlagen landschaftsverträglich sind oder wo so ein Interessenausgleich, da geht es ja auch um Interessen, also ein intaktes Landschaftsbild, die externen Effekte, die die Menschen vor Ort da vielleicht ertragen müssen. Gibt es da irgendwie so einen Kriterienkatalog, wann so eine Landschaftsverträglichkeit überschritten wird oder wo sie noch verträglich ist?
So sieht es ja auch der Gesetzgeber vor, bestimmte Prüfungen, die vorab stattfinden müssen, um herauszufinden, wie verträglich, wie landschafts- und ökologieverträglich ist denn ein entsprechendes Windrad. Das sind sicherlich Prozesse, das hat man in der letzten Legislatur auch entsprechend etwas verändert, dass es vielleicht auch ein bisschen einfacher wird, mal ein Windrad aufzustellen. Wo es aus ästhetischen Gründen als positiv oder negativ wahrgenommen wird, das ist natürlich eine Frage, die ist schwer in so einem Formular mit abzudecken, weil das trifft natürlich auf Menschen, die ein sehr unterschiedliches ästhetisches Empfinden darüber haben, ob sie das jetzt schön finden oder ob sie so einen Windpark hässlicher finden als irgendwas anderes. Und das ist natürlich was, da komme ich immer wieder darauf zurück, was wir nur auflösen können, wenn mit den Menschen geredet wird vor Ort. Ich glaube, es gibt Regelungen, die schon versuchen, das einigermaßen einzuhegen für ganz Deutschland. Und das dann sehr, das mag natürlich auf eine Region treffen, die aber noch mehr braucht als nur dieses Formular. Und das, glaube ich, ist eben sehr, sehr oft der Fall. Und deswegen geht es nur über Beteiligung. Also ich kann mich da immer nur wiederholen, Beteiligungsformate schaffen Akzeptanz, können auch verhindern, dass es wirklich in Regionen gebaut wird, wo das als wahnsinnig negativ wahrgenommen wird, wenn es dorthin gebaut wird. Wir werden da nicht drum rumkommen. Wir werden keine Blaupause finden, die so perfekt ist, dass man die immer anwenden kann und alle sagen, ja, super, so können wir es machen.
Wie kann so eine Beteiligung aussehen? Also auch vielleicht gegebenenfalls finanzieller Art?
Also erstmal Beteiligung innerhalb des Planungsprozesses, dass eben, vielleicht gibt es eine Bürgerinitiative, es gibt sicherlich einen Gemeinderat oder einen Stadtrat, es gibt den Bauern, der vielleicht seine Fläche zur Verfügung stellen möchte, es gibt das Stadtwerk, was ein Interesse hat, dass es da einen Dialogprozess gibt zwischen eben diesen Akteuren, die ein Interesse daran haben, dass entsprechend hier ein Windrad mit aufgebaut wird. Und was es natürlich gibt, und das finde ich ziemlich großartig, sind eben Bürgerenergiegenossenschaften. Das bedeutet, dass eine Genossenschaft, eine Anzahl von Menschen zusammen eine entsprechende Finanzierung auf den Weg stellt. Also man kann wie Anteil kaufen an so einem Windrad zum Beispiel oder auch an einer Freiflächensolaranlage und profitiert dann natürlich auch von den Erträgen, die damit erwirtschaftet werden. Das heißt, die Person, die natürlich finanziell profitiert, wenn sich dieses Windrad dreht, schaut dann morgens raus und der Wind weht und sagt, ist das schön, da verdiene ich gerade Geld. Das ist das Gleiche, wenn Leute eine PV-Anlage auf dem Dach haben, die kommen immer mit ihrem Smartphone an und sagen, ey, schau mal, die Sonne scheint, ich ernte gerade Energie und auch ihren Lebensstil entsprechend verändern. Weil wenn wir 100% Erneuerbare im Netz haben, müssen wir unsere Lebensstile anpassen und das passiert automatisch. Und da ist auch immer so eine gewisse Begeisterung mit dabei, dieses ich mache den Hahn auf, steck's in die Steckdose und es kommt einfach immer gleichmäßig raus. Da müssen wir eine Veränderung hinkriegen und das geht eben über diese finanzielle Beteiligung.
In den letzten 2 Jahren, wo wir unterwegs waren, haben wir uns sehr, sehr in eine Region verguckt, wo wir sehr viele Bekannte haben, die Gutshäuser und Schlossanlagen haben. Und die ist eingebettet in einem wunderschönen Tal, das Tollensetal. Und die haben gerade einen neuen Beschluss bekommen von 12 genehmigten Windrädern über 250 Meter, wobei die Parkanlagen direkt fließend in die Landschaft übergehen. Wir durften darüber einen kleinen Film machen und da gibt's auch bronzezeitliche Funde einer großen Schlacht. Aber sie kommen nur bedingt gegen an. Es ist jetzt auf einmal genehmigt worden, diese Landschaft zuzubauen, wobei sehr, sehr, sehr viel Geld investiert wurde und die kriegen direkt diese Anlagen in eine wirklich bemerkenswerte Landschaft gebaut. Was kann man diesem Aktionismus dort vielleicht wünschen, dass sie eine Lösung finden, diese Landschaft zu schützen für Menschen, die genau die andere Seite sehen, die nicht nur den Ertrag, die erneuerbaren Energien, sondern auch die, für die psychologisch diese Landschaft so wichtig ist?
Da wäre es natürlich total interessant zu verstehen, was gibt es denn für andere Optionen, um diese Windräder entsprechend aufzustellen, weil normalerweise ist es ja nicht so, dass es nur diese einen Landschaftsstrich gibt, wo man was aufstellen kann, sondern da gibt es möglicherweise auch andere Standorte, wo das weniger Eingriff bedeuten würde, die Windräder aufzustellen. Ich glaube, in so einem Prozess ist es gut, wenn man gute Argumente hat, was Alternativoptionen sind. Zu sagen, ganz grundsätzlich wollen wir das hier nirgendwo haben, ist wahrscheinlich schwierig, weil wir brauchen, wie gesagt, auch Windenergieausbau. Aber gerade in so einem Fall zu sagen, wir können doch an einer anderen Stelle bauen. Ich habe das in meiner Heimatregion nicht mit einem Windrad erlebt, sondern mit einem großen Küchenhersteller, der in die Aue hineinbauen wollte, sein riesengroßes Werk. Und wir massiv dafür gekämpft haben, das zu verhindern, mit dem Argument, ihr könnt erstens anders bauen, das ist jetzt bei dem Windrad nicht möglich, etwas kleiner bauen, aber eben auch an einem anderen Standort, der natürlich dann auch versiegelt wird, aber der nicht ökologisch so hochwertig war, wie eben diese Aue, in die die da reinbauen wollten. Das ist teilweise dann auch gelungen, mit sehr viel Kraft und Anstrengung. Ich glaube, da wäre es natürlich wichtig, Rahmenbedingungen nochmal so zu verändern, dass man eben in diesem Prozess gehört wird und Alternativvorschläge auch wirklich ernsthaft geprüft werden und auch versucht wird, da wirklich andere Regionen zu finden.
Ich finde es nämlich ganz spannend, dass eigentlich jahrelang oder jahrzehntelang Leute gesucht wurden, die in solche Gebäude investieren, in solche Regionen, in die Bepflanzung von Alleen und allem. Und denen vor die Nase gesetzt wird, dass sie sie dürfen keine Kultur mehr machen, weil der Tourist an sich, diese sanfte Tourismusinteressen gar nicht mehr gelebt werden können, wenn so überproportionale Windenergie zum Beispiel flächendeckend aufgebaut wird. Man sieht es ja manchmal am Horizont, dass kleine Kirchen neben einem Fernsehturm Größenverhältnis plötzlich, also es ist natürlich jetzt überspitzt, aber auftauchen, dass man manchmal wirklich eine leichte Überforderung hat.
Ja, ich finde, das ist so ein klassisches Beispiel. Wie man sagen kann, so sollte es eigentlich nicht laufen. So, deswegen muss man diesen Prozess in Frage stellen. Der Prozess, wie wird entschieden, wo etwas hingebaut wird, egal ob es das Windrad ist oder die große Industrieanlage. Und da sind wir auch mit dran, da geht es letztendlich auch um Planungsbeschleunigung, weil im Zweifel werden sich diejenigen trotzdem nochmal zusammentun und alles noch versuchen, um trotzdem am Ende zu verhindern, dass diese entsprechenden Windräder dort gebaut werden. Möglicherweise verzögert es den Prozess, verhindert den, er verlängert ihn ohne Frage. Also da wirklich viel früher reinzugehen. Diesen Prozess, der muss verändert werden, meines Erachtens, damit wir zu besseren Infrastrukturprojekten kommen können.
Wunderbar. Barbara, was müsste passieren, damit kulturelles Erbe, Landschaftsschutz und Klimapolitik zusammen gedacht werden können?
Ja, das ist natürlich die eierlegende Wollmilchsau letztendlich. Ich denke, dass eben diese ganzheitliche Betrachtungsweise ganz entscheidend ist. Ich glaube auch, dass die Rahmenbedingungen, für die wir ja auch kämpfen, dass entsprechende Maßnahmen auf den Weg gebracht werden, dass wir die jetzt nutzen müssen. Wir haben ein Momentum, um gerade diese ökologischen Aspekte zu verknüpfen mit klimapolitischen, mit ressourcenpolitischen Aspekten. Das ist jetzt im Grunde genommen auch die letzte Chance, die wir alle miteinander haben, das in die richtige Richtung zu lenken. Ich glaube schon, dass wir mit einem Klimaschutzgesetz, was eben auch zwar Klimaschutzgesetz heißt, aber letztendlich auch eben die Ressourcen, die Biodiversität, die naturverträgliche Bewirtschaftung von Flächen in sich trägt, dass man das jetzt wirklich nutzt, diese Bundesregierung unter Druck setzt, die Landesregierungen unter Druck setzt, aus zivilgesellschaftlicher Perspektive, damit meine ich nicht nur die Umweltverbände, damit meine ich auch soziale Verbände, damit meine ich Menschen wie ihr, die Gutshöfe in den Blick nehmen als eben Anker in der Landschaft, in der Kulturlandschaft, die ganz viele Menschen erreichen können und diese Vernetzung stattfinden kann. Wir müssen über Bande spielen, wenn wir das erreichen wollen, gegen, das muss ich als deutsche Umwelthilfe einfach sagen, gegen große Konzerne und deren Interessen, die sie einfach haben und die sie auch auf Kosten des Gemeinwohls der Natur durchsetzen werden. Das heißt, wir haben nur eine Chance, wenn sozusagen alle anderen Akteure sich eben nicht bekriegen, sondern sich zusammentun, um genau dieses Ziel zu erreichen.
Wenn du träumen dürftest, wie sähe ein ökologisch und kulturell gesunder ländlicher Raum in 10 Jahren aus?
Dann wäre das naturverträglich bewirtschaftet. Wir würden Flächen entsiegeln, die jetzt versiegelt sind und vielleicht ungenutzt sind. Es gäbe konkrete Vorgaben, wie viel Grünflächen, wie viel Flächen pro Person zur Verfügung stehen müssen. Das ist auch ein Punkt, da kämpfe ich auch ganz massiv dafür, dass wir mehr Entsiegelung kriegen, dass wir die Versiegelung stoppen, dass wir das gemeinschaftlich tun, dass die Menschen wieder einbezogen werden, dass die Menschen wieder einen Bezug zu der Natur, zu dem Boden bekommen, der sie ernährt letztendlich. Und dass es gerade auch in Regionen, wo das aus historischen Gründen so nicht mehr da ist oder diese Strukturen einfach ein Stück weit zerstört worden sind, gesellschaftliche Strukturen, dieser Ortskern, dieser Gutshof, der einen Anker bietet, der Begegnung ermöglicht für die Menschen, der Wissenstransfer ermöglicht, der so ein Fokuspunkt sein kann, dass sowas wirklich wieder aufgebaut wird, flächendeckend, dass man diesen Wert dessen, was schon da ist, was irgendwann mal geschaffen worden ist, dass man den wieder in die Sichtbarkeit bringt.
Was wünschst du dir von Initiativen wie der Gutshausbewegung in diesem Diskurs? Was sollte sie aus deiner Sicht vielleicht leisten?
Ich glaube, dass ihr der perfekte Akteur seid, um zu vernetzen und Wissen zu vermitteln und auch Begeisterung auszulösen, weil ich glaube, wir müssen, und das bietet natürlich das Gutshaus als Bild, Begeisterung wecken. Das verständlich machen, es greifbar machen. Wir befinden oder wir bewegen uns so viel im Abstrakten, in Gesetzesvorgaben. Man muss es wieder runterbrechen, man muss ein Bild vor Augen haben. Was bedeutet es eigentlich, damit man weiß, wofür man eigentlich kämpft? Und ich glaube, das ist was, was natürlich ihr da prädestiniert für seid, weil es diese unglaublichen Gebäude mit viel Energie, mit viel Geschichte, mit vielen Bildern sind, die nochmal sozusagen diese Utopie deutlich werden lassen können. Wo können wir eigentlich hinkommen? Was braucht es eigentlich wieder? Was bedeutet gesellschaftlicher Zusammenhalt? Heute, glaube ich, wichtiger denn je.
Wenn wir mit unseren Gästen sprechen, dann ist eine Frage in der Regel eigentlich auch immer die Frage nach ihrem Lieblingsort im Haus. An dich würden wir gerne die Frage richten, hast du selbst einen Lieblingsort, an dem Geschichte und Zukunft in irgendeiner Form zusammenkommen?
Ja, ich habe zwei Lieblingsorte, nämlich mein Zuhause, wo ich herkomme aus Mittelfranken. Meine Eltern haben dort ein Haus, meine Mutter lebt da auch immer noch, meine Schwester lebt da und wir kommen mit unserer ganzen Familie, mit meinen anderen Geschwistern auch immer dahin, mit unseren Kindern und was man da spüren kann und das gilt vielleicht dann aber auch für ein Gutshaus. Diese Energie, die Kinder, die da alle hinwollen, weil das ein Begegnungsort ist und das immer gefüllt ist mit Leben und viel positiver Energie. Das ist meine Wurzel und jetzt habe ich hier in der Lausitz, dort lebt mein Schwiegervater, haben wir eben auch ein kleines Häuschen, was früher ein Arbeiterhäuschen war und das haben wir saniert. Und da sind wir eben, wenn wir aus Berlin raus müssen, weil es in der Stadt manchmal einfach ja sehr anstrengend werden kann. Dort gehen wir eben auch sehr, sehr gerne hin. Das ist ein Städtchen, was ursprünglich auch mal abgebaggert werden sollte, um Kohle abzubauen. Gott sei Dank wurde es verschont. Und dieses Häuschen, das ist um 1900 gebaut worden. Da ist auch ganz viel Energie in dem Haus, die man spüren kann. Und wir beleben es jetzt sozusagen mit unserer Anwesenheit und unseren Kindern wieder neu.
Ist es das Ideal, was heutzutage für Umweltschutz getan werden kann? Oder gibt es Bedarf, das größer zu denken?
Also ich glaube, wir sind gerade in einer Zeit, in der Klimaschutz und Umweltschutz nicht unbedingt mehr die Begriffe sind, wo man jeden für begeistern kann, sondern im Gegenteil, in den letzten Jahren hat sich das eben tatsächlich anders gezeigt und es haben sich große Gräben gebildet. Und deswegen, für mich ist es ideal, dass wir zurückkommen zu konkreten Projekten, zu konkreten Themen, eben wie dem Gutshaus, damit wir uns nicht in einer völlig abstrakten Klima-Ideologie-Debatte wiederfinden, die völlig außer Acht lässt, warum bestimmte Maßnahmen total sinnvoll sind für alle Menschen in Deutschland und warum wir alle davon profitieren, wenn wir sie umsetzen. Ich glaube, wir müssen eben wegkommen. Und das ist gerade die Realität von sehr abstrakten Debatten, die Gräben schaffen in unserer Gesellschaft, wieder hin zu den ganz konkreten Projekten, zur Bürgerenergie, wo Beteiligung möglich ist, zum Gutshof, der wieder aufgebaut wird und der die Menschen in der Umgebung anspricht. Da müssen wir wieder hinkommen zur Wärmepumpe, von der auch jeder vielleicht am Ende des Tages profitieren kann, wenn er sich die einbaut. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Beispiele. Und das ist mein Ideal, dass wir dort wieder hinkommen zu einer konstruktiven Diskussion.
Die Deutsche Umwelthilfe e.V. lebt auch von Unterstützern, ne?
Genau, ganz viele private Menschen unterstützen unsere Arbeit. Das sind Menschen, die so ein bisschen was monatlich uns zur Verfügung stellen, was natürlich toll ist, weil wir dann unabhängig arbeiten können. Diese ganzen Klimaklagen, die wir führen, könnten wir ohne diese Unterstützer nicht führen, weil dafür gibt uns die Bundesregierung kein Geld, damit wir sie verklagen und auch andere nicht. Also diese Unabhängigkeit, die wir für uns in Anspruch nehmen, für unsere Arbeit, die ist gewährleistet dadurch, dass wir private Menschen begeistern können mit der Arbeit, die wir machen und dass die uns dann entsprechend eben auch unterstützen.
Habt ihr hier noch so einen kleinen Leitsatz, den jeder zu Hause, der hier zuhört, sofort umsetzen könnte, was Umweltschutz bedeutet?
Wir müssen Druck machen für die Umwelt. Das ist unser Leitspruch und ich daran glaube ich auch ganz fest.
Ja, vielen Dank. Das war unser Gespräch mit Barbara Metz über den Wert des Bestehenden, die Verbindung von Klimaschutz und Baukultur und die Frage, wie wir den ländlichen Raum zukunftsfähig gestalten können. Deutlich wurde, Gutshäuser sind mehr als nur historische Gebäude. Sie sind Räume des Wandels, wenn wir bereit sind, ökologisches Denken, kulturelles Erbe und gesellschaftliches Engagement zusammenzudenken. Wir hoffen, die Folge hat dir Spaß gemacht und hat dir etwas Freude gebracht. Und du nimmst vielleicht den einen oder anderen Impuls oder eine neue Perspektive mit. Wenn du die Reise vom Gutshauspod unterstützen möchtest, kannst du das gerne ganz einfach ab jetzt tun. Du kannst uns unterstützen unter paypal.me/gutshauspod. Nur gemeinsam können wir unserem baukulturellen Erbe eine große positive Öffentlichkeit verschaffen. Bis bald,
euer Ralf
und Tobias.
Vielen Dank.
Hat großen Spaß gemacht. Schön, dass du unseren Podcast gleich bis zum Ende gehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App. Und wenn du mehr von diesem Gutshauspod hören möchtest, dann abonniere gleich hier unseren Podcast und unseren YouTube-Kanal. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.
Das war der Gutshauspod. Bildmaterial zu den Folgen findest du auf www.dergutshauspod.de und natürlich auch auf Instagram.